Hi.
The answer, my friend, is blowing in the wind. Ja,
Hallo.
Freunde, frisch aus dem Aufnahmebüro hier in Troisdorf begrüße euch der Butch. Ja, es windet sehr in Deutschland und wir wollen hoffen, dass es euch allen gut geht. Ja, es hat angezogen. Ich war gerade noch mal im Auto, habe lang gearbeitet, bin quasi direkt von der Arbeit ins Tonstudio und ja, da ging schon laues Lüftchen. Das war schon ein bisschen mehr als lau. Ja, hoffentlich geht's gut, je nachdem, wann ihr das hier hört. Die Jets Football Show, nämlich die Ausgabe Nummer 48. Wir nähern uns dem ersten großen Jubiläum, wo wir schon was ganz Besonderes uns überlegt haben. Übrigens, 48. Sendung der Jets Football Show. Ich habe natürlich einen Kompagnon, der nur darauf wartet, dass ich ihm jetzt das Wort erteile. Ja, der Juli Jung, früher hat er noch am Leergutautomat gearbeitet, hat die Flasche zerdrückt. Dann hat es selbstständig gemacht mit Brennholzverleih. Und ja, jetzt schneidet er die Hecken der Region. Der Mann hinterm Bauch, Udo Vollberg. Hallo, Udo.
Der Mann hinterm Bauch verstehe ich nicht, aber was du auch immer meinst, halt, Butsch, alte Locke der Lust, schön dich zu sehen halt, und zu sprechen, alte.
Auch mich freue ich das.
Dass es die dürres Hühnchen vorher nicht weggeweht hat auf dem Weg zum Auto. Ich bin
Hallo. Ich habe zugenommen,
da.
200 Gramm.
Echt? Schon
Du
wieder
bist
nur
einfach
ein.
Fleisch und Bananen.
Sag mal,
Wer
wer
redet
redet
da
denn
rein?
da?
Wer
Wer
redet da
redet da
rein?
rein? Das war die Stimme aus dem Offwald. Das man
Ja,
sieht
ja, ja.
immer diese
Mich wundert das
Tuschis.
nicht. Mich wundert das nicht. Okay. Ja, Udo, wir haben Gäste heute und zwar gleich zwei. Stellen Sie doch mal vor.
Werde ich gleich tun, sobald ich dich anständig begrüßt habe.
Ah.
Ich begrüße unseren Mann in Peking, den Pilot des 16er Bobs, das Putin-Double, die
Also.
moralische Instanz der Jets, die Locke der Lüsternheit, der Mann, der sich immer ein einsames Plätzchen zum Pinkeln sucht, weil er Neiddebatten hasst. Er lässt die Deutsche Bahn schlecht aussehen. Er kommt nämlich öfter und zuverlässiger als der ICE. Er ist die hochansteckende Variante. Ich bin JFK. Er ist Marilyn Monroe. Stefan Buccheroni Pohl.
Ja, Udo, guten Abend. Hei, hei, hei. Nicht einen Gast haben wir heute, wir haben zwei Gäste. Ich übernehme das jetzt einfach mal. Sie sehen sich auch ziemlich ähnlich. Ja, frisurentechnisch und überhaupt. Ich begrüße herzlich die H Brothers, Ingo und Carlo Henke. Guten Abend, bitte einzeln reden.
Guten Abend.
Guten
Carlo,
Abend.
Jetzt muss ich hier mit drei Ostereiern chatten, halt.
Wann?
Irgendwie werden Haare in diesem Podcast immer seltener. Ja. Ich bin der Einzige, der noch hier mit voller Pracht hier da ist. Carlo.
Wunderschöne Ostereier haben, hast du da.
Ja. Ich hätte jetzt was Lästerliches auf den Lippen, ist aber nicht jugendfrei und ist ja noch früh am Tag.
So. Ja, Udo. Ingo und Carlo, wie machen wir das? Wir haben uns ja wie immer nicht besprochen vor der Sendung und gehen wir einfach mal, fangen wir mal mit dem Jüngeren an, dem
Oh shit.
Carlo. Oh shit. Ja, Carlo, du warst lange Zeit bei den Jets, hast Linebacker gespielt, kamst auch aus der Jugend, glaube ich, kann es sein?
Ja,
Ja.
ja, ja.
Und erzähl mal, wie ging's los? Das wollen wir ja immer wissen, wie ging's los und so weiter zu den tollen Jahren. Danach kommen wir im Anschluss.
Genau. Also, wie ging es eigentlich los? Eigentlich bin ich durch mein Brüderchen zum Football gekommen. Wir sind ja beide leistungsmäßig geschwommen lange Zeit. Und mein Brüderchen hat sich so, als ich schneller geworden bin, im Schwimmen sich langsam verdrückt, weil er langsamer wurde. Und ist dann zum Football, glaube ich, wird er gleich noch zu sagen, wann er genau hingekommen ist. Ich habe eigentlich jahrelang die Spiele nur zugeschaut bei den Jets. Also die 90er zugeschaut. Und dann 97, wenn man so, wo ich kurz vor der Volljährigkeit hatte und andere Interesse hatten, Schwimmen nicht mehr so schnell war, sondern mehr gebadet bin dann im Wasser, bin ich dann zum Football gekommen, habe dann in der Jugend angefangen, dann, das war, nee, 97, ja, 97 war das, in der Jugend angefangen, wo die Jets damals aus der zweiten Liga zurückgezogen haben, habe dann Jugend trainiert, wir hatten auch, glaube ich, Freundschaftsspiele gegen Bonn gehabt damals und habe dann in der Defense Line, in der Jugend Defense End angefangen und habe dann 98 mit den Herren wieder in der Oberliga oder in der Oberliga dann gespielt und habe dort als Defense Tackle und Defense End gespielt und bin dann, also habe natürlich viel gelernt vom Sir Norndorf, ne? Muss man einfach mal so sagen, ne? Der stand neben mir, also ich hatte einiges mitbekommen und bin dann 2000 auf Linebacker gewechselt. Und seitdem war ich dann Linebacker, habe bis 2008 bei den Jets gespielt, bin dann gewechselt, wollte weiterhin hochklassig spielen, habe dann in Köln, Langfeld und Gladbach gespielt und bin dann wieder zu den Jets zurückgekommen bis 2014.
Du alter Wandervogel, dann war das ja auch fast 20 Jahre, ja?
Ja, 18.
Schon ganz gut.
Lange Zeit.
Wechseln wir mal flüssig nach der Kurzvorstellung zum Ingo, Late Hit Henke. Ingo, seit wann gibt es dich bei den Jets und wie bist du da hingekommen überhaupt?
Wie bin ich da hingekommen? Ja, ich war in der Berufsschule in Hennef, da hing da irgendwann mal so ein Plakat, suchen Spieler und auch zu den Spielen. Irgendwelche Zuschauer dann halt gesucht. Bin dann mal zum Probetraining 90 gegangen, wollte dann in September 90 dann eigentlich richtig trainieren. Durch einen Motorradunfall bin ich dann aber erstmal ein bisschen außer Gefecht gesetzt gewesen. Nee, nicht 90, 89 war das. Genau, 90 habe ich schon gespielt. Und dann bin ich dann halt, weil ich noch Jugend hätte spielen können, erst beim Jugendtraining gewesen. Und Erik hat mich dann beim Jugendtraining gesehen und hat gesagt, ich habe dir doch gesagt, du sollst bei der ersten Mannschaft mitspielen. Und hat mich dann direkt in die erste Mannschaft, direkt nach dem Jugendtraining hingestellt. Da war Matthias Hinzmann noch Quarterback. Und dann hat er mich als offenes Tackle eingesetzt und ich hatte überhaupt keinen Plan, was ich da machen soll. Und ich habe dann immer den Axel Boos gefragt, ey, was muss ich machen, wer blocken? Ich sehe, ja, wen? Was, wie und was bedeutet das alles? Und der Patrick hat sich dann einen schönen Spaß draus gemacht und immer seinen Helm reingenommen. Und hat mir dann oft eine gezwiebelt und meinte dann, das wäre Rookie-Taufe. Und sollte eigentlich im ersten Jahr gar nicht richtig spielen, sondern nur Backup. Aber dadurch, dass so viele Leute ausgefallen sind und beruflich eben einige verhindert waren, war ich dann auf einmal auf der Tackle-Position neben den Achseln. Woran ich mich aber wirklich geil erinnern kann, das war die leichteste O-Line, die es überhaupt in der zweiten Liga gab. Mit dem Bernd als Center mit 75 Kilo. Und ich glaube, der schwerste war damals sogar Luschke mit 110 Kilo als Teile. Der Rest war alles um die 90.
Ja, das war in euren Jugendzeiten. Da wart ihr alle noch so dürre Hühnchen, ne?
Ja.
Wie weit seid ihr weiter auseinander, Carlo und Ingo?
Sieben Jahre.
Sieben? Oh, ganz schön viel. Und ich komme noch mal gerade zurück. Ihr habt beide recht gut geschwommen, ne? Habe ich damals mitbekommen durch meinen Cousin, den Michael, den kennt ihr ja noch.
Genau.
Ja. Und ihr habt da auch auf so Meisterschaftsebene, oder war das
richtig.
Nicht so? So
richtig, sogar? Richtig. Meisterschaften, internationale Meisterschaften, D-Kader, Jugend, B-Kader. Und da gibt es noch ein schönes Foto von dir und mir, Butch.
Also nicht im, also nicht in der Badehose.
Nein, in der Football-Eisrüstung.
Okay.
Weil ich ja war ja ein ziemlich bekannter Hund in Niederkassel durch das Schwimmen und so. Und
Bist du da immer durchgeschwommen oder wie?
Ja, ich war nicht schlecht. Ich war gar nicht so schlecht mit dem, was ich gemacht habe. Aber ich habe mit 17 keinen Bock mehr gehabt, 10 oder 15 Trainingseinheiten in der Woche zu machen, vor der Schule, nach der Schule, ins Wasser hüpfen. Das war dann irgendwann auch etwas zu viel. Und mein Arbeitgeber hatte auch ein bisschen dagegen, dass ich jedes Mal Donnerstag schon abhaue, um auf irgendwelche Wettkämpfe zu gehen. Das hätte ein bisschen zu viel Neid gegeben. Wenn ihr nicht im öffentlichen Dienst arbeitet, ist das nicht so ganz einfach.
Jetzt
Jedenfalls gibt es ein schönes Foto, wo du und ich in der Zeitung sind und du dann eben, dass ich jetzt zum Football gewechselt habe und die Trostag Jets unterstütze.
Aha,
ich muss den irgendwo noch haben, ne? Ein Fotoalbum.
Ja, muss man mal schicken. Was mir jetzt gerade durch den Kopf ging, ne? Also ihr seid ja beide recht austrainiert. Nein, ihr trainiert ja normalerweise noch so ein bisschen, aber ich würde mal zu dir kommen, Ingo. Du hast ja dennoch leicht über 100 Kilo, ne? Du bist also jetzt nicht so ganz so rappelig mager wie ich. So, wenn du jetzt in Kalaratjada in den Swimmingpool springst, ne? Da kannst du schon noch so richtig gut da so schwimmen, mit hier an der Seite Luft holen und so. Und dann gucken die Mädels immer, ne?
Ja. Das kann man immer. Man kann nur nicht mehr so lange. Man hat nicht mehr so eine Kondition wie früher, dass man da, 800 Meter einfach so am Stück abreißt, relativ schnell. Ne? Aber ja, die Techniken beherrschst du noch. Du bist zwar nicht mehr konditionell so fit wie früher, aber du kannst da locker so 200, 400 Meter mal so laden, schon mal, das heißt Schmetterling, Rücken, Brust, Kraut.
Du hast
und
bestimmt schon.
Leute schön verärgern.
Du hast bestimmt schon Kiemen, ne? Deswegen hast du auch so einen komischen Schnäuzer, ne?
Ah, ist eher Berliner genau. Bär.
Nein, ich bin dabei. Wegen Greenpeace immer zurück ins Wasserschubs am Strand.
Ja, also in den 90ern angefangen, Carlo, dann natürlich ungefähr 10 Jahre später. Eure besten Mitspieler, Ingo, fang mal an.
Also prägendsten Mitspieler war natürlich Axel Boos, weil von denen habe ich sehr viel gelernt, auch die schönen Wiesentechniken, die alle erlaubt waren, damit man einen schweren Wiesenslang durch die Gegend schieben kann. Mein Bruder hat sich noch totgelacht über diese weißen Pads beim Unterarm. Und sagte, wie scheiße sieht das denn aus? Da habe ich gesagt, wenn du mit den Unterarm andauernd gegen das Gesichtsgitter klopfst, damit er mit dem Kopf nach hinten geht, damit du den schieben kannst, dann machst du das nicht mehr mit einem bloßen Arm, sondern das tut schon ein bisschen weh. Und das waren halt so. Ne? Stylisch waren wir mit Sicherheit nicht die schönsten damals in den 90ern. Das sah ziemlich üsselig aus mit unseren privaten Klamotten drunter in rosa, pink oder was weiß ich, was je nachdem einer anhatte. Oder der Uwe Carsten mit seinem Paketband immer zugeschnürt.
Ne? Lammfellgürtel, sage ich genau.
Ja, okay. In der Offens war es wirklich eben halt Axel Boos, Percy, ne? Wo ich enorm viel Spaß gehabt habe. Dann, wenn ich in der Defense gucke, ist es halt die Jonix-Brüder, wobei ich mit dem Andreas ein bisschen mehr gespielt habe, als er Defense End gespielt hat gegenüber von mir. Dann natürlich Patrick, der Ironhead, der immer seinen Schädel zuerst genommen hat und Kegeln gespielt hat, auch beim Gegner. Dann Naundorf, dieser Bekloppte, der nie weiß, wann man aufhören soll und Warm-up ohne Helm.
Der Michael Naundorf, war ja ein Vorreiter beim Style. Ne? Ich erinnere mich noch an diesen Augenkrebs-Pulli, gelb, mit türkisen Absetzern. Halt. Der war Weltklasse eben.
Aber es war halt cool.
Hallo, wen hast du so mitgenommen?
Also, es gibt einige. Ne? Ich habe bei der Jets-Geschichte muss man einfach sagen, ist der Sir Naundorf so prägnant. Da gibt es schon allein die Story, dass ich in meinen ersten Spielen erlebt habe, wie der gegnerische Center gesagt hat in der zweiten Halbzeit, er sollte bitte weniger hart spielen. Ja, also das habe ich sonst noch nie erlebt. Also das Naundorf mitgenommen. Ne? Man muss auch sagen, Uwe Hüvel, ne? Dann den Torpedo Klingen, ne? Batman, ne? Tom Manns, ne? Das ist so eine Geschichte. Percy, der mir das erste Mal, da habe ich Sterne gesehen im Training. Da kam er durch die Linie und ich bin einfach nur noch umgefallen, ne, weil er einfach mal wie so ein Blitz durchkam. Ja, also so Jungs wie Tom, Armin, Petre auf der Offenseite, Lutz Priebe, ne, wo man gesagt hat, nimm die Kinder von den Gleisen. Ne, David Renz, der Chemie, ne, Jochen Scheif, Receiver oder der die Langholz-Brüder, ne? Also, da war schon bei den Jets einiges los, ne? Was da an Jungs gab. Und wenn du die Offensive-Line nimmst, nehme ich mal meinen Brüderchen, den Björn Schulte und den Schwede, das war immer im Training hartes Nehmen. Und dann, wenn ich mir immer an Benjamin Blümchen, Bernd Braun denke, Pass Protection bombastisch. Und wenn ich dann so nachher so rechne, so an Langfeld oder Gladbach, da habe ich natürlich ganz andere Kaliber noch getroffen, die einfach. Wenn du mal gegen so einen NFL-Spieler spielst, der NFL im Training spielt, sagen wir mal, Peter Heyer oder Patrick Fenske, und die stehen dir gegenüber im Training und dann machst du mal einen guten Spielzug und dann gucken die dich an und sagen so, Carlo, das war's. Im nächsten Spielzug verhauen die dich so sehr. Also da gab es schon, ich kann schon sagen, einige.
Menge.
Aber Menge
ja, komm. Jungs. Kommt natürlich über die Jahre was zusammen. Ne? Ihr habt ja mal lange gespielt und dann trifft man so einige Leute. Ja, und
Klaus Zettelmeier nicht zu vergessen, ne? Der immer im Kickoff-Team. Der immer im Kickoff-Team immer noch jemand umrennen musste, wenn der Spielzeug vorbei war.
Nein. Ja, aber den Late-Hit-Henke-Titel trägt ein anderer, oder?
Genau.
Ja, aber der Klaus war auch gut.
Wir kommen jetzt mal zu dem Titel Late-Hit-Henke. Der war ja auch wirklich dominant. Und erzähl mal, wie es dazu kam, Baby. Komm.
Okay, ich muss ja dazu sagen, dass ich am Anfang ja Starting Offensive Line gespielt habe. Ne? Weil Erik wollte mich nie in die Defensive Line stecken und ich durfte in der Defensive Line immer nur aushelfen. Du kennst, in den 90ern haben wir mehr Ironman Football gespielt. Wir haben 15 Leute umgezogen gehabt, 17 konnten spielen. Wir mussten jedes Team spielen, was wir hatten. So, und da hatte ich ja zu dem Zeitpunkt, als ich Offensive gespielt habe, habe ich ja Four-Star Henkel geheißen, weil der Uwe Carstens immer zu langsam war mit dem Ball und ich eben früh vom Schwimmen her. Wenn der Matthias gesagt hat, on one, und das Hub kam, da war ich dann schon meistens weg, bevor der Uwe den Ball gezogen hat. Und dann hatte ich also als Offensive erstmal Four-Star Henkel. Und dann, als ich nachher Defense gespielt habe, und wenn ich einmal am Laufen war, mir stand einer im Weg und es war gerade Pfiffen, dann habe ich den halt noch umgenietet, weil der stand da gerade so blöde rum. Aber Udo weiß auch, dass ich vor eigenen Leuten keine Halt gemacht habe. Ne, Udo, wenn die mir im Weg gestanden haben, habe ich sie auch umgepumpt. Und dadurch, dass ich das relativ oft gemacht habe und einige Strafen für Late gekriegt habe, ist dann der Name nachher eben geändert worden von Vorstadt Henke in Late Henke. Und ganz zum Schluss dann irgendwann in Super Ingo nicht Diesel.
Ja, genau.
Durch diesen tollen Werbespot von Bär.
Genau, nicht Diesel. Ja, schön. Was haben wir noch, Udo? Wo gehen wir jetzt drauf ein?
Bist du schon mit deinem Latein am Ende?
Nein.
Karlköpfiger Freund.
Ich dachte, bevor ich jetzt wieder deine Pläne durchkreuze, dann mache ich einfach mal weiter. Was trinken wir denn heute, Udo? Ich habe nämlich, weil wir nächste Woche eine Sendepause haben, du bist in Urlaub, ich bin in Urlaub, wollte ich heute doch schon mal ein karnevalistisches Kölsch trinken und habe mitgebracht ein Hellers Bio-Kölsch. Sehr mundig, sehr lecker.
Wo ist das dann her? Das kenne ich schon ja
nicht. Aus Köln. Hellers.
Ja, das ist bei einem Kölsch meistens so. Oder ja, aber, ja, was fast du ausschließlich bis früher. Aber wo hast du da gattert? Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
Beim Edeka Engels in Köln. Erste Adresse Edeka Engels.
Ah, an dieser Stelle. Hinweis, Achtung, bezahlte Werbung.
Unbezahlte Werbung.
Ich trinke heute ein helles Vollbier vom Augustinerbräu. Auch sehr lecker. Hatte ich zwar, glaube ich, schon mal in dieser Sendung hier, aber es war einfach lecker. Da habe ich mir nochmal gekauft.
Ist ja langsam langweilig.
Kenn ich
Ingo, was läuft bei dir so alkoholtechnisch? Oder?
Alkoholtechnisch gar nicht. Ich trinke gar nicht mehr so viel Alkohol. Höchstens mal am Wochenende mit ein paar Arbeitskollegen oder Freunden. Heute ist dann nur das französische Vittel und am Start und Coca-Cola Light.
Also. Das ist auch sehr lecker, ja. Liebe ja, Kinder, das empfehle ich immer.
Wo kriegen wir dich denn eigentlich, Ingo? Du bist ja immer auf der ganzen Welt unterwegs, ja, genau. Ne?
Ich bin ausnahmsweise mal in Europa unterwegs, was ja bei mir schon seit Jahren nicht mehr der Fall ist. Ich bin in Frankreich, in Comines. Das ist in der Nähe von Douai, Lille.
Okay.
Ach, Lille, okay.
Was montierst du eigentlich? Was mähst du eigentlich, Junge?
Ich bin Baustellenleiter in der Textilindustrie und wir bauen alles an Anlagen auf, die wir den Kunden verkaufen, für Herstellung des Garns. Also das heißt nachher, um den T-Shirts herzustellen, Airbags, Gurte, Teppiche und sonstiges. Wir bauen halt die Anlagen her, um erstmal dieses Garn zu produzieren, aufzuwickeln, komplett weiter zu verarbeiten und auch die Automatisierung dazu.
Das ist also ein Dampfmaschinen, ja?
Ja, genau.
Sehr schön. Ja.
Immer viel unterwegs und
selten
in Deutschland.
Ja, dann sind wir ja froh, dass wir dich erwischt haben. Carlo, was trinkst du so? Was empfiehlst du heute?
Ich trinke ein klassisches Reisdorf. Ne? Das habe ich mir gerade aus dem Kühlschrank genommen, weil mein spanisches Bier ist leider leer. Ne? Das ist halt dann.
Was hast du dafür für Connections nach Spanien?
Ja, meine beste Hälfte ist aus Spanien, Barcelona. So bin ich fast jeden Monat zwei Wochenende mit, verlängertes Wochenende mit, natürlich von Homeoffice oder wie man es nennt, Remote Working dann in Barcelona. Und bin dann dort und genieße dort dann mal freitags oder montags Homeoffice und dann genieße das Wochenende dort.
Mit
Estrella Galicia, ne? Ja, wie man sowas schön macht. So.
Ich denke, Barcelona das heißt,
am Strand.
Barcelona am Strand, ich denke, es heißt Estrella oder wie war das, ne?
Ja, kann sein.
Ja. Ah, die wahren Spanier-Kenner hier.
Ja, schön. Schönes Estrella beim Paella.
So. Am Ballermann, ne? Am Balliermann, oder wie heißt der, ne?
Ja, Udo. Ja, was hast du denn noch so ein Nähkästchen jetzt?
Ja, wie ging denn weiter mit eurer Football-Karriere? Ja. Ingo, Was waren denn so die Sachen, an die dich heute noch so richtig erinnerst? Sag mal, Highlights oder hast du mal irgendwas gewonnen außer einem Gummipokal oder?
Ja, na klar. Ich meine, wir hatten ja, glaube ich, 5 NRW-Pokale gewonnen. Highlight war das Spiel 96, glaube ich, in Berlin gegen die Rebels. Also war eines der Highlights. Weil das Geniale war, ich bin, glaube ich, Freitag spätabend aus Rotterdam wiedergekommen. Samstagmorgen habe ich den Andreas Jodik eingepackt. Wir sind dann mit dem Auto hinterhergefahren, weil die Jets ja schon freitags gefahren sind. Haben Sonntag in Berlin gespielt und haben gewonnen. Mit, ich glaube, war Kelly und Billy. Und die waren so geil und hatten so viel Spaß. Und ich hatte violette Oberarme und konnte mich nicht mehr bewegen und mussten damals von Berlin direkt nach Hause fahren, weil ich Montagmorgen um 6 Uhr dann halt nach Österreich mit einem Arbeitskollegen musste. Aber das Spiel und die Wochenenden waren super geil. Wir hatten viel Spaß. Und ja, was denn noch? Ja, Kiel, also die Klatsche 57-7 oder sowas.
Ich muss da mal kurz einhaken. Ich weiß, es ist schwierig, bei dir zu Wort zu kommen, Ingo, aber bei dem Spiel können wir noch mal kurz bleiben halt. Dieses Berlin-Spiel, das war eins meiner vielen Abschiedsspiele. Das war das, was so ulkig geendet ist, weil der Clifford Madison dachte, er kann die Uhr nochmal anhalten. Mit Spike the Ball und die Uhr. Spiel, da war schon abgelaufen. Der Hans Sauer dann noch später erzählte, dass das noch so ein interner Streit zwischen Refs auch war mit der Spieluhr und also ein ganz kurioses Ende nahm dieses Spiel. Und ich habe in diesem Spiel Clifford Madison gesackt, jawohl. Nehme ich immer wieder noch gerne dran. Nehmen.
Nee, aber war ein geiles Spiel. War super geil und die Amis haben super geil mitgezogen.
Jetzt habe ich dir den roten Faden abgeschnitten. Wohin wolltest du danach? Nee. Dann warst du in Kiel,
Kiel war das, glaube ich, die Klatsche 56-7 oder so, aber war trotzdem ein geiles Spiel. Ganz besonders die Busfahrten, die wir hatten. Und, und der Naundorf, der eigentlich schon vor dem Spiel 3 Spiele außer Gefecht in der Jugendherberge schlägt, weil sie das verkehrte Bett erwischt haben und ihn ausgerechnet erwischt haben, wo er den einen die Rippe angebrochen hat und das Nasenbein leicht angeknackst. Und dann der Kieler Förde mir noch meint, seinen Ellbogen in meiner Nasenhälfte zu versenken.
Das war das Spiel, mit dem ihr seid nur ein Karnevalsverein, mit diesen, diesen Big Hands. Ja,
richtig. Ja, und dann natürlich die Zeit in der Defense mit Detlef Zorn als Coach. Die war hammergeil, also super eine Erfahrung. Weil man muss ja auch ehrlich dazu sagen, als ich 90 angefangen habe, hatten wir ja nicht einen Defense-Line-Coach oder so. Das hat der Erik so ein bisschen, unser Offense-Line-Coach, hat der Erik so ein bisschen gemacht. Und wir haben ja eigentlich hauptsächlich nur Oklahoma gemacht und Umkehrsprints, wie die Weltmeister. Ich weiß gar nicht, heutzutage wäre das, glaube ich, gar nicht mehr möglich.
Ich glaube, die Umkehrsprints hat uns erst später der Jürgen Frechenberg gemacht. Ja, ne? Genau. Die kam erst später, die Umkehrsprints, hör mal, das war der Jürgen Frechenberg.
Ja, genau. Ja, aber jedenfalls die Oklahoma-Sachen, die haben wir ja am Anfang nur gemacht, weil wir hatten ja keinen Line-Trainer in dem Sinne.
Wir hatten ja nichts.
Wir hatten eine Schnur. Da haben wir mit Zug gespielt. Genau.
Und, aber war geil. Es war eine geile Zeit.
Also, außerdem, Umkehrsprints sind wie Spare-Ribs beim Grillen. Die gehen immer. Genau. Das habe ich gelernt von meinem Freund Udo. Sehr gut. Ja. Carlo, was war bei dir so Highlight-mäßig?
Oh, also highlightmäßig war schon allein, also wenn ich da damals erinnere, die Aufstiege immer bombastisch, besonders die Feiern danach. Ich erinnere mich so, spieltechnisch war natürlich für mich persönlich Dresden, ne, 2001 in der zweiten Bundesliga, das erste Spiel. Wir sind damals in die Bundesliga aufgestiegen und es hat in Strömen geregnet und Dresden damals das alte Stadion, also wirklich noch hier so schön Erich Honecker-mäßig, ne, in die Umkehrkabinen und denkst, keine Sau wird sich das Spiel anschauen. Strömenden Regen, keine Überdachung. Und dann rennst du raus und sind da 5000 Zuschauer. Ja. Mhm. Und das war ein Erlebnis ohne Ende. Auch wenn ich da natürlich viel Lehrgeld bezahlen müsste, ich hatte so einen amerikanischen Offensliner mir gegenüberstehen, den sie irgendwo aus dem College geholt hatten, der mir da mal gezeigt hat, wie ein Offensliner Football spielt. War schneller bei mir, als ich überhaupt gesehen habe, dass der Ball gesnappt war. Das war so schon Geschichten. Dann natürlich so, das ist natürlich so Spiele gewesen wie Osnabrück 2-5, Aufstiegsjahr, das waren so, das waren bombastische Spiele. Gegen Düsseldorf Panther, die Siege dagegen, aber auch so gerade in der zweiten Liga 2-6, die ersten Spiele, die wir dann ganz überraschend alle gewonnen haben. Die ersten 4 Spiele, das war Lübeck, wir hatten da, also. Wenn ich daran denke, mega Spaß gehabt. Also absolut, das waren coole Sachen. Viel gelernt, aber auch, wenn ich mal so gegen Berlin Adler mal gespielt haben und so. Oder gibt es auch noch so Berlin Adler, kann ich mich noch gut dran erinnern, da habe ich irgendwann mal den, wir hatten übrigens aus von Texas A&M einen Running Back gehabt, der war nur aus Spaß da gewesen, weil sein Vater war an der US-Botschaft tätig, hat eigentlich nur Urlaub in Berlin gemacht, dann haben die Berliner sich den geschnappt, dann haben wir gegen den gespielt und ich kann mich noch erinnern, ich habe den getackelt und Erik sagt, boah, das war ein super Tackle, war ein super Tackle-Kalle. Nächsten wieder so. Ich bin nur aufgestanden, habe gedacht, oh, nicht nochmal. Nicht nochmal gegen den Running Back. Nicht nochmal. Also schon Sachen erlebt, die waren bombastisch. Mhm. Und für mich ein Highlight war natürlich in Mönchengladbach nach einer ersten Bundesliga dann in den Playoffs bis zum Halbfinale zu spielen oder dann halt auch so gegen so Braunschweig zu spielen mal oder dann Kiel oben. Ne? Das waren schon.
Welche Coaches haben dich denn so am meisten beeindruckt?
Beeindruckt, welche Coaches haben mich wirklich beeindruckt? Das war einerseits Detlef, Jürgen. Jürgen Frechen hat mich auch beeindruckt mit Wechselsprints und sein Brett. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert, wo er früher in der Mitte das Brett hingestellt hat.
Da kann ich tatsächlich nicht dran erinnern. Erzähl.
Nee, der hat von der Baustelle so ein Brett. Das hat er hingelegt. Und dann musstest du ein Offensliner, ein Defensliner sich hinstellen, also gegenüber. Und damit du die mit den Füßen nicht zu weit zusammenkommst, ja, musst du dann eins gegen eins, ne? Off Count, los, drauf los, ne? Gegenseitig drücken. Und der zu eng gekommen ist, ist auf ein Brett getreten und ist weggerutscht und wird natürlich
weggeschmiert.
Weggeschmiert.
Ach, ja, aber ein guter Drill, den muss ich mir direkt mal merken für meine U13.
Jürgen Frechen. Nein, aber Detlef natürlich eine sehr prägende Figur. Man muss einfach sagen, das kann ich aber nur für jeden jungen Spieler mitgeben. Hört euren Coaches zu, was ihr davon lernen könnt, was Detlef taktisch, technisch beigebracht hat. Uwe Hübel, muss ich sehr sagen, der hat mich sehr, sehr, sehr stark mitgecoacht. Nachher Anthony Dogmi, wenn er euch was sagt. Der war damals Nationalmannschaft, Linebacker-Coach. Was der mitgebracht hat an Erfahrung und Technik, das waren so schon so die prägendsten Coaches auf der Defense-Seite. Ne? So, das war schon
Wer was?
Jörg Markentum auch noch, ne? Wenn man den kennt, ne? Auch, der war.
Die Namen sind schon bekannt für Footballer. Wer war es denn bei dir, Ingo?
Ja, eindeutig okay. Jürgen hat natürlich am Anfang, als er angefangen hat, als Trainer bei uns zu arbeiten, uns auch sehr viel Technik beigebracht, Offensive Defense, das muss man wirklich lassen. Später kam ja diese Umkehrsprints bis zum Exzess. Bluten sollt ihr, ne? Und eben halt, als ich dann in die Defense wechseln durfte und auch gespielt habe, war es halt definitiv der Detlef Zorn, was der also an, wie Carlo schon sagte, Taktik, Technik. Und er ist halt ein Diktator, im Training darf man nicht mit ihm diskutieren und das macht er ihnen auch deutlich klar, aber er bringt auch vieles wirklich bei. Und selbst wenn man mal einen richtigen geilen Spielzug hatte im Spiel und dann kam die Videoanalyse und es war egal, ob man den Quarterback gesackt hat oder nicht, dann hat er dann gesehen, dass man verkehrt gestanden hat und dann kam dann die Frage, wo stehst du? Da, wo musst du stehen? Ja, in A-Gap. Warum stehst du da nicht? Aber ich habe den Quarterback gesackt, das interessiert mich, ein Scheißdreck, du hast falsch gestanden oder so, ne? Und bei Detlef muss man auch sagen, der hat während des Spiels gesehen, ob die Sachen, die er sich ausgedacht haben, umzusetzen sind oder nicht und hat es dann relativ schnell auch geändert und hat es dann auch vereinfacht. Das muss man also wirklich lassen, damit die Leute eben versuchen, eben das zu spielen, was er ihnen durchgeht. Und das war wirklich für mich super prägend. Ich meine, ich habe nachher noch unter Philipp Scales bei den Oberberg Bandits trainiert und wie heißt es, Olli Schollenberg, der hat ja damals in Langenfeld Offensive gespielt gegen uns. Das war auch mal interessant, aber wirklich super prägend war für mich halt der Detlef. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einer noch meiner Lieblingscoaches.
Ja, wir werden ja sehen im Sommer, was der Detlef dann in Düsseldorf so reißt, beim Next Level. Ne? Also,
immer noch im Geschäft, ja.
Immer noch im Geschäft und so.
Aber er betreibt seine Philosophie treu. Ne? Er holt sich junge Linebacker, die talentiert sind, ne? Und bildet die aus. Das war Detlef seine Stärke, ne? Ich muss einfach sagen, ich habe in Gladbach unter Walter Rohlfing gespielt, ja auch, und Detlef war Linebacker-Coach. Und der Walter war einer, der war, du hast halt gemerkt, der konnte, der konnte mit guten Spielern die nochmal weiterbringen. Aber junge, unerfahren, das war kein Entwickler. Das war einer, der mit fertigen Spielern, denen das richtig geben könnte. So kann ich den Walter beschreiben. Ne? Und dafür war dann der Jörg Mackentum und der Detlef da, um dann halt die Jungs, die noch nicht dieses Level eines Christian Moore hatten, ne, auf der Defense-End-Seite. Ne? Wenn man gegen Christian Moore spielt im Special-Team, ja, ich habe einen Kickoff, ich kann mich erinnern, so ein Extra-Point-Fico-Team, dann hatte Christian Moore gegen mir überstehen. Ja? Der kam da damals von Kiel und 2 Jahre vorher war er noch bei den Cleveland Browns gewesen. Ja. Hat nebenbei noch so Kampfsport gemacht. Er hat dann einfach, ich konnte dann nicht mehr die Hände an deinen Körper dranbringen. Also, das war unmöglich. Der Mann war einfach zu schnell und mit seinen Händen so schnell, da hast du keine Chance gehabt. Ne?
Ah, gibt immer einen größeren Fisch, ja. da können wir mal kurz nochmal aktuell werden. Halt. Ja, die Ruhe vor dem Sturm. Ja, Butch, morgen fallen ein paar Trainings schon mal aus. Ich weiß sicher, weiß, die U10, die U13, die ich als Headcoach abgesagt habe heute. Der Sturmhöhepunkt soll zwar Vormittag sein, aber die Sturmwarnung gilt bis 18 Uhr und das war uns einfach zu heiß mit den Kleinen. Ja. Und vor allem die Eltern wollten Planungssicherheit haben, die müssen ja morgen früh schon auf die Pens aufpassen. Bei der U19 habe ich gehört, die machen ein Online-Training, Butch, weißt du da mehr?
Ja, die machen Online-Training, auch wegen der Sturmwarnung, weil die einfach nicht wollten, dass eben die Leute dann eben auch durch Verkehrsprobleme und so weiter nicht kommen können und so weiter und so weiter. Ist ja auch vernünftig. Und dann machen wir eben jetzt mal ein Online-Meeting. Wird dann auch geteilt, Offense-Defense zunächst zusammen und dann auch in die Gruppen, also richtig schon innerhalb von ein paar Stunden professionell aufgestellt von Philipp. Zulauf ist mega da, nach wie vor. Aktuell 53 genehmigte Pässe, habe ich heute gelesen.
Das ist ja schon mal eine ordentliche Nummer, oder?
Ganz guter Kader, ja. Und noch zusätzliche Spieler mehr im Probetraining. Die wollten testen gegen die Bundesligisten der Jugendliga Saarland Hurricanes. Die haben aber leider abgesagt, ob die in der Bundesliga zu wenig Spieler haben oder was da läuft, keine Ahnung. Da wird also jetzt, wer das hier hört und da helfen könnte, einen Ersatzgegner gesucht.
Aber
ja. Da wird noch ein Testspiel gegen Wiesbaden, die spielen auch Bundesliga in der Jugend, stattfinden. Und kommenden Samstag ein großes Trainingscamp mit den Düsseldorf Panther Jugend, die auch Bundesliga natürlich spielen.
GVLJ, ne? Ja,
genau, okay. Die machen ein Trainingscamp zusammen. Und das wird wahrscheinlich auch sehr, sehr viel bringen. Ja. Also alles super positiv in der ältesten Jugend. Ja.
Ja, ab heute ist auch der Instagram-Account der U13 der Jets online gegangen, bei Instagram. Bin ich ganz froh, dass ich das nicht übernehmen muss, weil ich ja nicht so technikaffin bin. Und das macht ein richtiger Künstler von uns, für einen U13-Vater, der ist heute online gegangen, das sieht super aus. Und ja, auch da sind wir im Moment, also vergeht kein Training eigentlich ohne jemanden, der neu dazukommt. Und ich beantworte die am laufenden Band E-Mails, also vielleicht ist es immer so Super Bowl Peak, das kann sein, oder die EFL-Nachläufer. Also im Moment können wir uns eigentlich nicht retten vor Neuzugängen. Also wir sind jetzt über die 30 gerutscht mit der U13 und das geht auch, geht auch so weiter. Ne? Bei der U10 haben wir jetzt auch noch Neuzugänge. Da ist jetzt tatsächlich auch nochmal ein, oder kommt eventuell ein neuer Trainer dazu. Mal gucken. Also im Moment ist zumindest in der Jugend der Jets steht alles auf volle Pulle halt, ja.
Das Wort ist gefallen. Super Bowl können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, aber zunächst hole ich mir noch ein Bier.
Ja, dann schwarte ich einfach lustig weiter ohne Butch halt. Ja, Super Bowl, Carlo, hast du geguckt?
Leider nur die Zusammenfassung. Ich musste Montagmorgen noch.
Was?
Ja, ich musste nach Fulda. Ich hatte einen Lieferanten in Fulda gehabt. Ich bin heute aus Fulda wiedergekommen. Ich betreue ja mehrere Standorte als Projektmanager bei einem Unternehmen. Und der war leider schon sonntags angereist und da musste ich montags hin. Deswegen konnte ich mir nur die Zusammenfassung dann in Ruhe angucken. Ja, ich hätte es Cincinnati gegönnt, ne? Muss ich ehrlich sagen. Aber andersrum finde ich es gut, dass der Stafford, den Super Bowl gewonnen hat, weil er hat in Detroit echt einstecken müssen. Und ich kann mich noch gut an die Szene erinnern, wo der damals mit ausgeguckter Schulter noch einen Ball, noch einen Touchdown geworfen hat. Also das ist für mich.
Ich gebe jetzt leicht beschämt zu, dass ich auch nur die erste Halbzeit wirklich live erlebt habe und dann in der ja von vielen so als die beste Pausenshow aller Zeiten, da bin ich dann drin eingepennt und bin leider erst wach geworden, das Spiel vorbei war und habe das Ergebnis gelesen. Aber nun gut. Butch, ja.
Ich habe, ich bin alle 2 Minuten eingeschlafen, ich habe aber durchgeguckt bis zum Schluss. Habe also den letzten Touch noch gesehen und dann, als das Spiel vorbei war, dann wieder wach geworden und dachte, okay, jetzt kann ich ins Bett gehen. Ich war ja wirklich für den Burrow, das ist der Burrow, Joe Burrow.
Ja, coole Sau, ne?
Ja, coole Sau, küsst er da mit so einem Schnicki-Schnacki-Anzug an, ne? Sagt ihr, was hat der denn für ein Problem, ne? Das Beste ist, er hatte leider keine Wechselwäsche mit und ist nach dem Spiel mit dem Anzug auch wieder aus dem Stadion raus, ne? Das ist ja doof. Also, da hätte ich mir noch so einen alten Trainingsanzug mitgenommen.
Dir wäre das nicht passiert, obwohl du trägst nie Unterwäsche, Butch, oder wie war das, ne?
Ich trage nie Unterwäsche, ne.
Ich habe noch diesen Pass da kurz vor der Halbzeit von ihm gesehen, da gehört den ganzen Platz mit dem One-Hand-Catch, ne? Das war so ein bisschen die Initialzündung wohl für die Bengals. Den Rest habe ich ja leider dann verschlafen nach der Halbzeit. Aber es war ja eigentlich so, wie die Tippquoten waren. Das war ein knappes Spiel. Hätte auch durchaus in die andere Richtung ausschlagen können. Ja. Aber so Sport. Irgendeiner muss verlieren, ne?
Ja, absolut. Ja. Ja, war, ich fand es auch spannend auf jeden Fall. Und ja. Kein schlechter Super Bowl. Ja. Ingo, du bist ja Anhänger eines ganz miserablen Footballteams, wie ich weiß, glaube ich.
Ja, genau, die Käseköppe.
Deswegen reden wir mit dir. Deswegen reden wir mit dir nicht, sondern mit dem Carlo.
Nobody's perfect.
Du hast welches Team als
dein Pittsburgh Steelers.
Auch scheiße. nee.
Dann hast du es ja auch nicht so einfach, ne, Carlo?
Nee, das nicht, aber es war ja absehbar. Ne? Es war überraschend überhaupt, dass sie dann auch in den Wildcats Games reingekommen sind, also in den Playoffs. Das war ja auch mehr Glück als alles andere da gegen Baltimore. Da. Das war Und gut, dass Big Ben, er hat es verdient, war ein guter Quarterback, aber das hat, glaube ich, jetzt zur rechten Zeit, hat er jetzt gesagt, Feierabend.
Leider, muss ich gerade noch erzählen, ne? Das hat mich ein bisschen beeindruckt. Ich habe tatsächlich heute als Hörbuch die Memoiren von Sebastian Vollmer gehört. Ganz groß, ganz interessant. Mal so 8 Jahre in der NFL, richtig hart auch, wie er sich da durchgekämpft hat. Aber ganz lustiger Funfact, da hat er so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt. Hättet ihr Tom Brady zugetraut, dass der ein Bierglas exen kann und richtig schnell?
Nö.
Das wäre der letzte Typ gewesen, der mich das zugetraut hat. Der hat das heute erzählt. Ne? Es gibt wohl bei den Patriots so eine Routine nach der Saison. Die Rookies laden die Veteranen ein. Ne? Und die Veteranen lassen sich immer richtig voll saufen und fressen sich richtig voll auf Kosten der Rookies. Und der Tom Brady bringt dann irgendwie diesen Klops am Ende und sagt dir, weißt du was? Wenn du mich schlägst, ein Bierglas trinken, dann zahle ich den Deckel. Ne? Und alle Rookies, die es nicht kennen, denken, boah geil, ey, ne? Das mache ich jetzt mal gerade. Und der ist wohl auch so ein Typ, der einfach hier zack, das Bier so runterkippt. Den schlägt keiner, ne? Ist der allerletzte, dem ich dazu getraut hätte. Kleiner Funfact, fand ich sehr witzig. Also kann ich auch nur empfehlen, hört euch das Hörbuch oder auch das Buch an von Sebastian Vollmer, so ein bisschen Inside NFL und auch wie hart so eine NFL-Karriere auch ist. Also ich war höchst beeindruckt, wie oft der sich zurückgekämpft und was der für Verletzungen hatte. Ne? Aber das nur am Rande. Butch, altes Osterei.
Ja.
Übernimm.
Ja, Freunde, wir haben ab und zu mal geredet. Ich finde auch immer interessant, diese neue Liga hier in Österreich, in Istanbul, in Köln und Düsseldorf. Was habt ihr für eine Meinung? Mal schnell, kurzes Statement. Carlo.
Also ich finde es gut, weil es Football auf jeden Fall auf einem breiteren Spektrum darstellt, ne, mit der professionellen Übertragung. Es ist natürlich kritisch, dass natürlich die selber keine Jugendarbeit leisten oder wirklich nicht den Nachwuchs selber fördern, sondern wirklich viele Spiele abziehen. Aber generell, so wie das Aufziehen auch international ist, glaube ich, für den Football generell in Europa bombastisch, auch international zu sehen, das Ganze. Und das gibt auch Spielern die Möglichkeit, die halt wirklich mehr leistungsorientiert spielen wollen, dann halt auf einer größeren Bühne zu spielen, ne? Das ist ja schon was ganz Besonderes. Aber ich würde es wünschen, gut finden würden, wenn man das so machen würde wie in anderen Sporten, im Fußball oder es gibt auch bei Handball, Schwimmen, Basketball, wo die Jugend ausgebildet worden ist und dann gibt es einen Oberlust dafür. Ne? Klassisch wie so eine Wechselprämie, ne? Der geht in die... Ja, ist so. Ne? Der kriegt der Jugendverein, wo der ausgebildet worden ist, dann, was ich noch, 500 Euro dafür die Ausbildung, dass die auch ein bisschen zurückkriegen davon.
Ah, schöne Vorstellung, aber.
Ja, man muss ja auch mal was Schönes vorstellen, oder? Man kann
süßer Gedanke, aber die wird es nicht geben. Also, nee, glaube ich nicht. Ne? Aber ich meine, diese ganzen Erwerbungsgeschichten, also ich muss schon lachen, wenn sich Crocodiles beschweren. Das hatten wir schon ein paar Mal hier das Thema. Ne?
Ja gut, das stimmt.
Also die selber ziehen seit Jahren alle Spieler weg und es ist ja immer, tatsächlich habe ich das Gefühl, ich meine, Carlo, du hast auch zu ein paar anderen Vereinen genau. gespielt, aber ich habe dieses Gefühl, dass dieses Karussell nach der Saison jedes Jahr immer schneller wird. Also das sind ja so richtige Spielerströme, die jetzt im Kreis laufen. Also gerade hier in NRW. Ne? Hier liegen halt 20 Vereine eng beieinander. Also puh, so langsam geht mir da ein bisschen auf den Senkel, wenn ich ehrlich bin.
Glaubst du nicht, dass das viele verschiedene Gründe hat und zum Beispiel bei den Jets jetzt extrem ist, weil es einfach sozusagen an der Zeit war, weil einfach auch für die Spieler war das hier nichts mehr in der Art, wie es war. Ich finde es so blöd nach wie vor, stehe ich auch zu, dass die Spieler nicht gesagt haben, nee, wir bleiben hier, jetzt kommt ein Neustart, da bin ich dabei, das ist meine Pflicht. Das finde ich doof, aber es war jetzt irgendwo die Sackgasse, die war irgendwo zu Ende vielleicht. Ne?
Richtig.
So, das, und da gehen dann vielleicht so ein paar Mann mehr, als dann eben nur ein, zwei, die es wirklich drauf haben.
Also wenn ich dazu was sagen kann, also ich habe es ja selber erlebt, ne? Ich bin ja selber auch 2008 von den Jets weggegangen, nicht weil ich die Jets nicht, Jets ist mein, also das Team, wo ich die schönste Zeit, die beste Zeit erlebt habe, eine bombastische Zeit erlebt hat, aber damals, das war so prägend, ne? Ich meine, da gingen viele Spieler, haben aufgehört, ich hatte bis, ich würde mal sagen, 2006, 2007, wenn ich schon allein die Defense Line damals gesehen habe, was da an Defense Line, Römer, Uwe Wolf, Ingo Henke, der Wash, der Ungans, ne? Was da an Defense, Sebastian Hebel da waren, die waren auf einmal nicht mehr dabei, also es ist halt, viele Spieler haben gewechselt, wie heißt es, Armin Klingen, Tom Manz haben damals aufgehört. Und das, was prägend für mich war, ist, dass du hast gemerkt, die Mannschaft nach der oder in der 2008er Saison, die war nicht mehr für die Bundesliga gewillt, die Leistung zu bringen. Also ich rede jetzt von der gesamten Mannschaft. Da waren zu viele, nicht negativ verstehen, aber die konnten nicht, sie wollten nicht oder war nicht die Möglichkeit auf dem Bundesliga-Niveau, gehört ja mehr dazu. Das wisst ihr ja selber am besten mittlerweile. Ne? Da musst du halt, da reicht nicht aus, zweimal die Woche zu trainieren. Da musst du persönlich ins Fitnessstudio gehen, du musst laufen gehen, du musst dir Videos angucken. Und ich weiß ja selber, wie es bei mir jetzt beruflich ist. Ich könnte es jetzt gar nicht mehr durchführen, aber damals ging und das musst du halt in der Bundesliga halt. Und ich glaube, unter den Prämissen, wenn du die Chance hast, damals sind wir abgestiegen und du kannst weiterhin hochklassig spielen, kann ich das verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist bei den Abwerbungsgesprächen, das habe ich auch miterlebt, dass sie Hinz und Kunz abwerben, ja, dass sie den Leuten was versprechen. Sagen wir mal, der ist noch nicht so weit, ja, ist zweite Garde und die sagen, bei uns, du kommst aus der dritten Liga, bei uns spielst du, bist der Stammspieler, ne? Und du kriegst 400 Euro und du kriegst das und das. Und das ist das Fatale, was ich schlimm finde. Nicht, dass die Jungs, die richtig gut spielen, der Verein steigt ab und wollen weiteren Erstklassespieler sich weiterentwickeln, das finde ich okay. Aber die haben ja. Die haben ja die Masse abgeworben. Ne?
Ich finde eine Kleinigkeit finde ich bemerkenswert, wie sich das doch alles dreht heutzutage. Im letzten Jahr wurde noch ein Spieler vorgestellt, der von den Jets weggegangen ist bei einem neuen Team. Da wurde dann im Nachhinein auf jeden Fall gesagt, naja, er ist aus einer unteren Liga gekommen. Fand ich damals scheiße, weil die dritte Liga ist ja keine Scheißliga oder eine Unterliga, so, und keine fünfte Liga. Nun gut, das wurde jetzt in diesem Jahr mit einem Spieler, der in diesem Jahr jetzt gerade frisch von uns weggegangen ist, zu diesem Team. Da hieß es dann, der kommt von der dritten GFL. Die es gar nicht gibt.
Dann dachte ich,
okay, so ändert sich das Ding. Ne? So als will man die Neuzugänge aufwerten oder. Also, naja.
Aber ich werde ein bisschen depressiv. Lass uns doch lieber zu den alten Zeiten zurück.
Gerne.
Ingo.
Mit dabei.
Ingo, erzähl uns doch mal einen Schwank aus deiner Football-Karriere. Es gibt doch bestimmt nur so eine Anekdote, die du noch drauf hast, oder?
Was man richtig witzig, da gibt es so einige. Die Rumpitaufen waren ja zum Beispiel die gigantischsten.
Ja, erzähl mal leider.
Die Beckenburg Auswärtsspiel, um den Aufstieg in die zweite Bundesliga wieder zu haben. Und da hat man dann auf der Rückfahrt, ich glaube, das waren die Box noch, die uns betreut haben, sind in den Burger King zuerst reingegangen und haben gesagt, da kommt eine wilde Horde. Und die sollten schon mal den Grill anschmeißen. Und dann kam die wilde Horde und wir haben unsere Rookies gezwungen, vorher Darmunterwäsche, Strapse und so anzuziehen. Dann natürlich unsere berühmt-berüchtigte Ruhrgetaufe vor dem Burger King zu machen, mit Trichter trinken und sonstiges. Und dann mussten sie halt in Damenunterwäsche für uns die Burger bestellen, auf den Tischen tanzen. Die schlimmeren Ruhrgetaufen werde ich nicht erwähnen. Das waren die netten Ruhrgetaufen. Und ich denke mal, der Zusammenhalt, das war das, was damals gigantisch war. Weißt du, es ist egal, wenn du bedenkst, wir hatten alle möglichen unterschiedlichen Schichten bei uns.
Zusammenhalt ist keine Anekdote. Ich wollte was Lustiges hören.
Ja, was Lustiges. Ja, dann erzähle ich mal was ganz Lustiges von meinem Cäsar, ist so ein Knaller.
Geht doch.
Ihr kennt ja alle den Cäsar und ihr kennt ja auch den Percy. Und wir haben in der Offense Line, haben wir, glaube ich, war es ein Staffelpass oder so, da sollte der Matthias zum Percy passen, erst andeuten, dass er was anderes macht. Und jeder wusste das, auch in der Defense Line, aber die sollte so reagieren, wie eben der Spielaufbau ist. Nur Cäsar hat es nicht gemacht, der ist nämlich dann direkt Richtung Percy gelaufen und als Percy gerade den Ball hat, hat es bei ihm auch dann in dem Moment eingeschlagen. Und ich glaube, wir haben den Spiel zu 5, 6 Mal wiederholt und jedes Mal war Cäsar an Percy und jedes Mal hat Cäsar den Percy umgenietet. Und dann hatte der Erwin dann ihm gesagt, der Erik ihm dann gesagt, Cäsar, jetzt tu mal so, als wüsstest du nicht, wie der Spielzug geht. Und da sagte Cäsar ganz erbost, aber ich weiß es doch, dass der Percy den Ball kriegt. Und ja,
ja, das ist genau so, was meine ich. Das ist aber doch schön. Ja, ja, das ist Cäsar, wie er lebt und lebt halt, ja. Ja.
Carlo, von dir noch?
Ja, ich weiß nicht, da warst du noch Kicker sogar noch in Hamburg. Und,
ein Story.
Story, war in Hamburg gespielt und ihr kennt ja Pidi, ne? Und Pidi und ich waren ja wie in einer Familie, sind ja 7 Jahre, 8 Jahre lang zusammen zum Training gefahren. Also kenne ich auch alle Storys von Pidi. Und in Hamburg war es so gut, da gibt es 2 Storys zu. Hamburg hatte sich irgendwie von irgendeiner Army geholt, der im Practice Squad war. Ich kann mich noch erinnern, ich stehe mit David Renz an der Seitenlinie, der Hamburger Linebacker. Früher war es ja in bauchfrei rauszukommen mit so, ich würde sagen, 8-Pack mit der Flagge von Hamburg auf uns zugerannt, 2 Meter vor uns, rammt da die Flagge rein und David guckt mich an und sagt, das ist ein Running Back. Ich so, das ist ein Linebacker. Nein, das ist ein Running Back, das ist ein Linebacker. Offens waren nur 3 Spielzüge drauf, David kam runter und das Einzige, was er gesagt hat zu mir, das ist ein Linebacker. Und die zweite Story war dazu, Pidi ist zum Erik gegangen am ersten Quarter. Ich würde es nie vergessen, wir standen ja am Rand, am ersten Quarter und Erik hatte damals einen neuen Spielzug. Ich weiß nicht, ob er wirklich neu war, aber für ihn war er neu, er liebte diesen Spielzug. Das war der Slant-In. Und Pidi musste immer den Slant-In laufen. Also zwischen den amerikanischen Linebacker, dem Mittellinebacker und außen hatten sie noch einen Ami stehen gehabt. Und es gibt da noch Videos von, dass der Pidi so zerknautscht liegt und der Pidi geht zum Erik hin, also wirklich kniet fast und sagt, bitte Erik, kein Slant-In mehr. Laufe kein Slant-In mehr. Ne? Und damals hat der Philipp Westphal noch Quarterback gespielt, und Philipp war gut, und der Pidi stand halt 1 Sekunde frei. Also hat er, ich glaube, im ersten Quarter 3-mal den Ball auf den Slant-In bekommen, hat ihn auch festgehalten. Aber der Pidi war halt nach dem ersten Quarter durch, weil er 3-mal vom Ami-Linebacker zerschossen worden ist. Also, das war so eine der guten Geschichten.
Ja. Auf jeden Fall. Ingo, hast du denn irgendwann mal richtig Dresche kassiert im Spiel? Haben sich mal richtig untergepflügt?
Ja, Dresche eigentlich nicht.
Komm, gib schon zu.
Der Running Back, der in Lübeck gespielt hat, der auch NFL Europe gespielt hat, genau. Oh, der. Ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war der erste Spielzug, wo ich als Defensive-Liner durchgekommen bin und ich habe damit nicht gerechnet, dass ich so schnell durchkomme. Und er kam auch entgegen, Helm an Helm. Ich titsche nur ab, sehe alles schwarz, Carlo macht den Tackle. Ich sage, ich weiß nicht, zu wem ich das sage, ich sage, ich glaube, ich muss runter, mir geht's nicht gut. Und dann hieß es nur, stell dich nicht so an, spiel weiter. Und während des Spiels, glaube ich, waren es noch 4 oder 5 Mal, dass wir Helm an Helm aneinander gekratzt sind. Und ich glaube mir, ich habe solche Nacken- und Kopfschmerzen gehabt. Also ich glaube, ich hatte da wirklich eine gute Gehirnerschütterung von dem. Der hat also wirklich übelst ausgeteilt.
Wie viele Schuljahre sind weg?
Weiß ich nicht. Habe ich vergessen. War ich in der Schule?
Naja, er hat ja nur einige, ne? Wenn du also mit 16 vierte Schuljahr erst machst, dann hast du schon ein paar Jahre zu sehen.
Ich weiß gar nicht, wie viel auf der Baumschule es gibt. Carlo, wie war es bei dir? Gab es auch mal richtig Dresche?
Natürlich habe ich Dresche kassiert, gerade in den ersten Jahren. Also wie gesagt, Dresden, der Offensliner, der hat mich damals da, der hat mich gepancaked dann mit den anderen, also da waren. Aber schlimmer war eher das Friendly Fire. Also ihr kennt ja alle Torpedo Klingen, Armin Klingen, ja. Also
oh ja.
Ich glaube, also Percy war ja schon auch schon ganz gut und der ein oder andere Armin-Linebacker, den Running Back, den ich dann begegnet bin. Aber das Schlimmste war immer Armin Klingen. Also wenn Armin Klingen von außen kam und du hast gedacht, du hast den, du tackelst jetzt den Running Back und der Armin tackelt dich. Ja, das war also mit dem Helm voran. Ich kann mich erinnern, gegen Düsseldorf, da gibt es eine Szene gegen Poschi. Ich denke so, oh, den kriegst du den Running Back, ein schöner Tackle setzt. Und dann kommt der Armin von der Seite. Wir beide schädeln gegeneinander. Ich liege auf dem Boden, sehe Sterne. Armin guckt mich an, sieht Sterne und der Running Back läuft weiter. Das war Armin Klingen, also Friendly Fire. Also das Schlimmste war der Armin.
Ja, da gibt es auch nochmal die nette Geschichte, dass ich nochmal O-Line gespielt habe, keine Ahnung, 3 oder 4 halt, wo im Training ich auf Tackle stand und der Armin auf einem Safety-Blitz kam und ich habe das aus dem Augenwinkel noch gesehen und habe einen Schritt zurück gemacht. Ich habe mich auch in den Weg gestellt, war aber auf dem falschen Fuß, auf dem Backfeed halt. Ne? Und, also er ist nicht durchgekommen, er hat mich dafür völlig aus der Hose gehauen. Also ich bin wirklich abgehoben, bin auf dem Arsch gelandet, er lag daneben, ne? Und ja. Das hat ihm eigentlich viel mehr Spaß gemacht, als den Quarterback zu kriegen. Der ist dann da ja, mit genau. Dem Sieg gesagt, ich habe den Udo aus der Hose gehauen. Und
ja, genau.
Aber da gibt's
so da weggehen.
Weil du das gerade siehst, da gibt es so eine Story. Ich meine, du kennst ja Pidi und Pidi hat immer gesagt, du kannst gar nichts zu Tom und Armin. Ihr könnt gar nichts, ja. Und im Training hatte der Pidi dann die Bälle gefangen, ja. Und der Armin hat den nicht bekommen. Und der Pidi immer, du bist zu langsam, du kannst gar nichts.
Ja, das konnte gut in Trash Talk werden.
Und der Armin war so angepisst und das hat der Pidi gemerkt. Und es gab damals auf Receiver den Unnötigen. Ja, ich weiß, ob du den kennst, den Unnötigen. Nenn jetzt keine Namen, Unnötige. Ja, den Namen
der Unnötige.
Den hat den auch ein geiler Titel, oder?
Der Unnötige.
Ja. Unnötige, ja genau. Und Pidi hat gemerkt, dass Armin jenseits von einem Guten war, ne, also wirklich nur noch auf 180 war und hat sich auswechseln lassen und den Unnötigen reingestellt. Was musste passieren? Armin, ohne wirklich zu gucken, hat den Unnötigen, weil er in Rage war, voll umgenietet, dass er unnötig fürs Training raus war. Der hat dann auch Sterne gesehen. Und Pidi saß nur da und hat sich begeiert. Typisch. Also das ist Armin gewesen.
Noch eine.
Jetzt mal gerade. Die Frage Sterne gesehen. Also ich habe einmal wirklich Sterne, also einmal habe ich wirklich Sterne gesehen. Ich bin aufgestanden, da war jetzt, ich sag mal, 3/4 von meinem Augenbildschirm war richtig so, auch wirklich mit diesem Vogelgezwitscher. Ne? So richtig so. Das ging dann so 30 Sekunden, ob ich glaube, ich bin aber auf dem Feld geblieben. Das war einer der ersten Jahre, irgendwie, ich glaube, gegen Düsseldorf Bulldozer im Groner Stadion. Es war 32 Grad oder so. Ich war bis 6 Uhr morgens am Polterabend, habe 3 Stunden geschlafen und das war, glaube ich, der erste Tackle. Ne? Den ersten Tackle direkt so, dive durch die Mitte, eine Safety direkt nach vorne, dann eingeschlagen und dann hatte ich Sterne. Diese tatsächlich wirklichen Sterne, habt ihr die auch gehabt oder ist das nur so ein Verzell?
Wirklich gehabt. Ich habe die mehrmals gehabt. als Offensliner habe ich ein, zwei Mal das wirklich gehabt und da war mir kotzschlecht.
Woher denn das Offensliner?
Ja, weil irgend so ein Linebacker seinen Helm zuerst genommen hat.
Ah ja.
Und ich habe den zu spät gesehen und der hat volle Pulle eingeschlagen mit seinem Helm. Damals war es noch nicht so verboten, den Helm zu nutzen, so wie heute.
Heute denn?
Man hat dann täuschungsweise die Arme ein bisschen nach vorne genommen, dass man die Arme ja eigentlich nehmen wollte zum Deckel, aber ist trotzdem mit dem Helm zuerst reingeknallt. Und da stand der Heino neben mir. Ich sagte, Heino, mir geht's nicht gut, mir ist schlecht, ich muss runter. Ich weiß gar nicht, worum es jetzt hier geht. Und Heino sagt nur, halt die Schnauze, stell dich nicht so an und spiel weiter. Also ich bin auch nicht vom Feld gekommen. Und ich habe aber, glaube ich, die nächsten 2 Spielzüge nicht großartig was in der Offensive gemacht, sondern nur da gestanden und habe mich vielleicht ein bisschen bewegt. Weil ich wusste immer noch nicht so ganz recht, was ich eigentlich da jetzt noch machen sollte. Ne? Und eben halt bei Oje, da hatte ich dann auch leichte Probleme.
Hm. Udo, mein sehr reicher Freund, bei dir schon mal so richtig so?
Stern habe ich nicht gesagt, mir ist das Licht mal ausgegangen. Das war recht früh gegen Anfang meiner Karriere gegen die Panther. Also da ist einfach ein Defense-Liner von den Panthern losgestürmt, bevor wir überhaupt Hat gesagt hatten. Und hat mir irgendwie das Knie genau zwischen die Augen gehauen, also aufs Gesicht geht er drauf. Und ich kann aber nicht nur das Knie kommen sehen, das nächste habe ich gesehen, da war der Bernd Schlaf, der über mir stand und sagte, Udo, 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 Udo. Aber wie das damals so war, halt, da wurden einem drei Finger vor die Nase gehalten. Wie Finger sind das? Drei, ja, alles klar, kannst spielen. Genau. Und ich habe auch dann tatsächlich an dem Tag auch weitergespielt. Ich habe danach dann erst gekotzt. Also das war dann der Tag danach, wo ich dann fing zu reiern. Aber die Vögel habe ich nicht gesehen. Es war einfach nur schwarz. Also okay. Ich habe keine Vögel gesehen und kein Zwitschern gehört. Und auch kein helles Licht und auch kein Mann mit Bart und Harfe in der Hand.
Carlo, bei dir?
Komm, oh ja, also bestimmt. Wie gesagt, der Percy, ne? Also ich kann mich erinnern, wo dann so der Percy angerannt kam durchs Loch und dann habe ich auch Sterne gesehen und ich weiß, dass so Uwe Wolf war damals Jugendtrainer, dann über mir stand und der Dirk Wolf, beide standen dann über mir und haben dann gesagt, so Carlo, Carlo, so und ich so Augen aufgemacht, geguckt, okay, wo bin ich, wer bin ich, ne? Und aber vorstellen und ich kann mich auch gut daran erinnern, es war eine peinliche, also das ist ja keine peinliche Situation, aber gegen Kiel in Gladbach auf dem Punt. Und ich habe den Returner nur gesehen, habe aber den Linebacker nicht gesehen und ist dann von der Seite gekommen und dann habe ich so den Flieger gemacht. Und dann, wenn du dann nach 30 Sekunden, weil die gefühlte 30 Sekunden wieder auf warst, so ein bisschen Sterne siehst und wenn dann die Zuschauer klatschen, so wie vom Platz und alle, jeder Mitleid mit dir hat, das ist als Linebacker kein gutes Gefühl. Also das ist so nach dem Motto, okay, danke, ja, Mitleid, super,
war voll falsch. Eine sehr lustige Geschichte war auch noch, das war dann im Spätherbst meiner Karriere, da habe ich mich in Nornhof zusammen, ja, mal kurz in Blau gespielt, in Bonn und da haben wir ein Spiel gemacht, wo ich, ja, das Spiel war dummerweise Pützinsmarkt Samstag, also nach dem Pützinsmarkt Freitag, wo wir uns an der Elchbude furchtbar betrunken haben, als Spielvorbereitung immer super und dann habe ich einen Hit auf das Ohrloch bekommen, da hat also einer mir auf das Ohrloch getitscht halt und ich bin zu Boden gegangen, naja gut, der hat ja gut getroffen, aufgestanden und da knickte mir sofort die rechte Seite weg, also ich bin aufgestanden und fiel sofort wieder um. Da denkst du, war das denn ungeschickt? Das ist mir dann, ich hab das Feld verlassen mit fünfmal auf die Fresse fallen. Also ständig knickte mir das rechte Bein weg halt, weil ich irgendwie da so Gleichgewichtsstörungen hatte halt. Und alle lachten sich tot. Und ich fand das im Moment, ich hatte ein bisschen Panik. Ne? Also ich fand das überhaupt nicht witzig in dem Moment.
Bonn muss man natürlich, waren auch schöne Spiele. Ich kann mich erinnern, dass wenn wir gegen Bonn gespielt haben und der Holger Raus war ja am Bonn-Coach, dass ich mit dem ich immer gebettelt habe. Also er war an der Seite Coach. Das war eigentlich mehr Trash-Talk mit Holger am Rand als mit den Spielern auf dem Spielfeld.
Apropos überhaupt nicht witzig. Udo, willkommen zur Rubrik Flachwitz des Tages.
Oh, scheiße.
Hast du sicher was vorbereitet, oder?
Tatsächlich habe ich es heute verpasst. Halt. Ich hatte vorhin noch einen im Kopf, der ist mir fliegen gegangen. Butsch, geh drüber weg, ich habe ihn gleich wieder. Moment, musst du mal nachdenken. Okay. Halt. Aber der Ingo, der grinst schon sehr, der hat bestimmt einen Flachwitz. Der Ingo ist eigentlich ein lebender Flachwitz.
Ich kann mich nur gerade wegen eurer Story erinnern, wegen dem Umfallen und Schwarzsehen. Jürgen Frechen war mal so stinkesauer, als er im Training war. Und unbedingt, da habe ich glaube ich aber noch offens Line gespielt und sagte, wenn er an dem nicht vorbeikommt, da gibt es einen Trick und hat mit der flachen Hand auf die Seite des Helms geschlagen, da wo natürlich dein Ohr ist. Da machst du ja in dem Moment auch nichts. Da habe ich gesagt, Jürgen, du bist ein Drecksack danach, so nach 5 Minuten oder sowas. Ja, weil dann hörst du auch nur noch alles scheppern und dir wird schlecht. Weil mit der flachen Hand so, genau da, wo das Loch im Helm ist, am Ohr, tut auch ziemlich gut.
Ich glaube, das müssen wir rausschneiden, sonst machen unsere jungen Hörer das irgendwann auf dem Feld.
Okay, Flachwitz des Tages. Kommt ein Mann rein und ruft, mal eine Frage an die Runde. Steht denn eine Frau auf und sagt, ich heiße Katja, du Arsch. Ja, soll doch flach sein, ne?
Ja, soll flach sein. Flachwitze auch. Gute Witze erzähle ich mir nur selber.
Ja.
Butschi, wie geht's denn weiter mit uns hier und dem Podcast? Du fährst schon wieder in Urlaub oder was, ne?
Ja, wir fliegen schon wieder. Ich fahre mal in Urlaub, du alter Skihase. Du bist ja nur unter. Du fährst doch selber in Urlaub.
Ja. Nächste Woche. Und ich freue mich da sehr drauf.
Ja, also, Udo fährt zum 7. Mal diesen Winter in Urlaub. Ich auch. Ein paar Tage. So, dass nächste Woche Pause ist. Aber am Aschermittwoch ist alles vorbei. Da sind wir wieder da. Da empfangen wir die zwei Jugendmanager, der U10 und der U13.
Ah, sehr schön.
Ja, wir wollen quer über den Verein spannen und freuen uns auf die Berichterstattung des Nachwuchses, der verantwortlichen Teammanager der beiden jüngsten Teams der Jets. Das ist die Vanessa und der Olli. Die sind dabei. Und also wir haben mal wieder so ein Viereck, Quatsch, so ein
Quartett?
Vierblättriges Kleeblatt. Also zwei Moderatoren, zwei Gäste.
Kleberblatt.
Die Zunge klebt langsam am Gaumen. Nein. Danach, liebe Freunde, kommt die 50. Sendung. Die möchte ich jetzt schon ankündigen. Da haben wir nämlich vier Gäste. Wir haben vier Gäste in der Jubiläumsausgabe eingeladen. Alle haben direkt und gerne zugesagt. Also die Woche drauf im April, Aschermittwoch ist, glaube ich, der 30.3., kommt Olli und Vanessa die Woche drop. Könnt ihr euch schon mal notieren. Wir haben das wunderbare Quartett, Receiver-Quartett aus den 90er Jahren. Aus der Schweiz haben wir den Michi Langholz.
Also dein Kalender muss noch ein bisschen
schrubben. 2000er, Butch. 2000er, Michi Langholz.
Ja, 90er, 2000er. Ja. Das ist für mich alles selbe.
Da war ich noch gar nicht geboren.
Die jungen Spunte, die nicht in Bonn waren, das sind die 90er. So. Michi Langholz, dazu haben wir aus Prag den Pidi. Den Pidi Gadewitsch, ist auch dabei. Dann haben wir tief aus dem Westerwald den Oliver Kuh. Ah. Und den vierten Receiver, wenn er nicht schon unterwegs ist nach Amerika, wo er dann seine Tournee startet. Ah, nee, das ist kurz davor. Der Kuschi aus Aachen oder ja, aus Köln. Also vier Mann, die uns dann Rede und Antwort stehen in quasi drei Wochen. Das ist der Ausblick auf die nächsten zwei Sendungen. Und da haben wir dann das Jubiläum, Udo, 50 Folgen. Das ist ja wie eine kleine Goldhochzeit für uns.
Ich freu mich so sehr. Ja, dann kommen wir schon fast zum Ende, aber auch nur fast. Carlo, hast du mal Famous Last Words? Möchtest du den Zuschauern, den Zuhörern, vielmehr, schauen tun ja nur wir hier, aber hören tun viele.
Ja,
auch. Möchtest du ein paar Famous Last Words denen mitteilen?
Also, ich kann nur mitgeben, Football ist einer der besten, ich will nicht sagen, wenn es nicht sogar der beste Sport ist, den ich mir jeden raten kann, dann zu spielen. Was mir Football gegeben hat, besonders die Jets, ne? Also da muss ich auch noch mal ein paar Worte, Famous Last Words, aber ein paar wichtige Worte sagen, einfach was ihr macht, ist bombastisch. Ja, was ihr beide hier auf die Beine stellt, das ist echt krass. Was Erik die Jahre alles geleistet hat und der Heinz, da kann man nicht genug Dank für sagen, für die Jungs, die da und überhaupt die Trainer, die ich alle, die erlebt habe, da kann ich sagen. Aber zu den Jungs, gerade zu den jungen Leuten, ist Football prägt so gut, so viel, dass du lernst, also Teamzusammenhängigkeit, soziale Kompetenz. Du wirst es später im Berufsleben, im Privatleben wirklich brauchen können. Du hast Freunde fürs Leben gefunden. Wenn ich auch denke, nur am Beispiel Pidi, mit dem ich immer noch Kontakt habe, der in Tschechien ist. Ne? Aber was es dir gibt, was du erlebst, was du an Spaß hast, was auch sportlich dich bringt, auch gegenseitig Vertrauen, aufeinander einstellen, Respekt. Ich glaube, das findest du nicht noch einmal, neben natürlich, dass es der geilste Sport ist, der natürlich alles abverlangt. Ne? Nicht nur Athletik, Technik, sondern auch verdammt viel Brain und Grips. Ne? Ich sage immer so nach dem Motto, du musst natürlich schon was im Kopf haben, um wirklich irgendwann auf einem guten Niveau Football zu spielen zu können. Ne? Um das Ganze zu verstehen, das Technische daher. Deswegen kann ich nur jedem mitgeben, macht den Sport, hört auf die Coaches, ja, und habt verdammt viel Spaß. Und solange ihr spielen könnt und euer Körper das mitmacht, macht es.
Sehr schön. Ne? Ingo, hat es jetzt Zeit, dir was zu überlegen?
Ja, ich brauche mir nichts überlegen. Das habe ich sowieso im Kopf. Reden kann ich ja sowieso ziemlich gut. Nein, also ich muss.
Ja, nicht sagen, gut, nur viel.
Ja, okay. Oder so. Ich rede die Leute immer tot, weißt du. Hat der Schwede immer gesagt, dass ich roh singt, wenn ich beim Training bin. Also, ich muss ehrlich sagen, die Zeit, die ich Football gespielt habe, die war super toll. Die Jetszeit war spitzenmäßig, was Team, Verein betrifft, Zusammengehörigkeit. Und auch, wie Kerle sagt, man hat immer noch Kontakt zu alten Spielern, auch wenn man sich nicht so oft sieht oder ganz, ganz selten sieht oder nur per Facebook, WhatsApp oder sonstiges schreibt. Und die Eigenschaften, die man beim Spiel mitbringt, zum Beispiel wie Teamfähigkeit, Ehrgeiz, sich auch unterordnen können, das Team im Vordergrund zu stellen, nicht sich selber, macht viel aus und das kann man eben später, wenn man privat und beruflich auch gut gebrauchen. Und was die Jets wirklich, ich weiß ja noch, wie sie, war ja relativ, nicht ganz am Anfang, aber in den Anfängen mit dabei, was heutzutage aufgezogen ist mit der ganzen Jugend oder so, da hätte man in den 90ern von träumen können. Da waren wir froh, wenn wir 20 Spieler oder 23 Spieler zum Spiel zusammengekriegt haben. Die Jugend hat nur zur Hälfte funktioniert. Ne, mussten wir immer Spielgemeinschaften oder sowas machen und das ist echt gigantisch. Und die Leute, die diesen Sport machen, die sind alle ein bisschen durchgeknallt, aber die sind alle okay.
Okay.
Udo, ja. Udo Nix, zustimmend und richtet deine letzte Frage, die berühmte letzte Frage an Carlo und Ingo, die da wäre, Udo, er weiß es nicht.
Carlo, wie wäre denn dein Wrestler-Name gewesen?
Ah doch, wunderbar.
Wenn gibt es uns nur ein Double, entweder Double Trouble oder ne, die Age Brothers, also Double Trouble, ich glaube, das passt gut zu uns beiden, also besonders zum Ingo und mir, als wir zusammen auf der Defense gespielt haben, also Double Trouble, das passt gut. Also in jeglicher Art, nicht nur in positiver Art. Ne? Also.
Ja, Ingo, dann bleibt bei dir nicht so viel. Ich würde doch noch Schwartlapp hinterher. Aber
Schwartlapp. Also, Undertaker, ja, genau, nein. Aber Carlo hat schon recht, als Carlo hochgekommen ist. Carlo war ja auch derjenige.
Nimm mir die Hand vom Mund weg, hier kommt doch noch hier, kommt noch Mus an, ja, genau.
Carlo war ja auch derjenige, der eigentlich schuld ist, dass ich noch so lange gespielt habe. Ich wollte eigentlich schon viel früher aufhören, aus beruflicher Hinsicht, nicht aus gesundheitlicher Hinsicht. Und Carlo war es mit Armin und so, die mich jedes Mal überredet haben, häng noch ein Jahr dran, häng noch ein Jahr dran, häng noch ein Jahr dran. Aber irgendwann war es dann auch mal ganz cool. Aber das war's. Double Trouble oder so ist ganz gut, der Name für Wrestler.
Double Trouble. Okay, Freunde, vielen Dank fürs Kommen. Der Butch sagt schon mal danke. Und ja, wäre schön, wenn wir uns im Sommer sehen, wenn dann so ein Fest möglich sein wird, ist ja immer noch die Frage, wie geht's weiter, aber wir haben es in der Planung und ja, ich tue da alles, dass alle kommen und ihr zwei doch bitte auch.
Natürlich.
Ja. Wenn ich nicht zu Hause bin, komme ich auf jeden Fall.
Jo, wir sehen uns.
Okay, danke
ich
Jungs.
Ich bin raus.
Udo? Ja, dann bleibe ich nur, alles zu verabschieden. Vielen Dank an euch beide. Es war kurzweilig, unterhaltsam in der Ostereierrunde hier. Und an unsere Zuschauer, bleibt uns treu. Madet Jod, schwenkte Hut, knallte Butzfurt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.